Kurz angerissen habe ich es ja bereits, was es mit der Reihe Aufhorchen auf sich hat. Bevor wir aber über das heutige Programm sprechen, stell dich bitte doch mal kurz die Reihe Aufhorchen vielleicht einmal vor. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, wir sind sehr froh, dass das Literaturhaus Halle das aufgegriffen hat. Das war ein Vorschlag von Duschka Roth, auch einer Radioautorin aus Halle, und mir, dort einfach mal gemeinsam Radio zu hören und anschließend ins Gespräch zu kommen mit den Macherinnen und Machern. Das ist ein sehr, sehr schönes Format, weil es ist ein bisschen wie Kino plus ohne Bilder. Und es hat eine ganz eigene Intensität. Normalerweise ist Radio ja so ein Medium, was tatsächlich so eine 1-zu-1-Kommunikation hat. Aber in dem Moment, wo dann wirklich 10, 20, manchmal auch 30 oder 40 Leute gemeinsam etwas sich anhören und das auf sich wirken lassen und dann frisch gehört im Nachhinein dann ins Gespräch kommen, das ist schon was sehr Schönes. Nicht nur für die Macherin, also ich bin ja Radiomacher und schon deswegen daran interessiert, sondern vor allen Dingen natürlich fürs Publikum. Tatsächlich war so der Ausgangspunkt der Geschichte, das gibt es ja seit Jahren, was weiß ich, in Berlin, Hörspiele unterm Sternenzelt und so weiter. Oder auch hier in Halle gab es verschiedene Versuche, solche Dinge zu etablieren. Wir hatten es dann mal im Café Ludwig gemacht, so im kleinen, eher privaten Kreis. Und dann ist Alexander Suckel vom Literaturhaus da aufgesprungen. Er ist auch ein sehr radioaffiner Mensch und hat das dankbar aufgegriffen. Ja, und dann haben wir eben versucht, also thematische Reihen zu finden und das wirklich dann auch monatlich regelmäßig anzubieten. Und ich glaube, der Erfolg gibt der Sache recht. Na klar, es ist manchmal ein bisschen schwierig durch Corona und so weiter. Ist manches auch, ja klar, haben ja alle Kulturinstitutionen zu kämpfen. Insgesamt qualitativ ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache.
Und bevor wir jetzt auf das Stück direkt zu sprechen kommen, du hast einen Ausschnitt mitgebracht, den hören wir jetzt auch gleich mal rein. Aber ich würde dich zuerst ganz gerne nochmal fragen, wieso genau dieser Ausschnitt?
Ja, das ist ein bisschen eher vom Anfang des Stückes und ich glaube, er macht deutlich, worum es bei diesem Massaker von Mechterstädt geht. Deswegen habe ich ihn gewählt. Und es ist ein Stück von Kurt Tucholsky dabei, der eine wesentliche Rolle bei der Publizität dieses Falles gespielt hat.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung Öffentlichmachung, weil Enthüllung kann man gar nicht sagen, der Öffentlichmachung der gemeinsamen Gedenktafel von Stadt, Universität und Studentinnenschaft zu Gedenken an die Morde von Mechterstädt.
Etwa 80 Leute sind gekommen. Einwohnerinnen und Einwohner von Marburg, Lehrende, Studierende. Reden, Grußworte. Dann tritt ein junger Mann an das Mikrofon, ein Textblatt in der Hand.
Stimmt an mit hellem, hohem Klang, stimmt an das Lied der Lieder, des Vaterlandes Hochgesang, das Waldtal heilt ihn wieder.
Kurt Tucholsky hat in einer Überarbeitung des Marburger Studentenliedes die Ereignisse von Mechterstädt in bitterem Sarkasmus zusammengefasst.
Wir fingen 15 von dem Pack, das unser Preußen schädigt. Es war ein schöner Märzentag, wir haben sie erledigt. Sie sind von uns erschossen worden, doch ganz in Recht und Züchten. Zwar sitzen ihre Wunden vorn, man kann auch rückwärts flüchten.
Das Massaker von Mechterstädt. Das ist die Geschichte zweier Orte und zweier sehr unterschiedlicher Milieus. Es ist die Geschichte von rechtem Terror, einem zu duldsamen Staat und von Gesinnungsjustiz. Von einem tiefen Riss, der in den Weimarer Jahren durch die Gesellschaft ging und sich auf 1933 hin vertiefte.
Ein Ausschnitt aus dem Radio-Feature Das Massaker von Mechterstädt, Marburger Chorstudenten und die Morde von 1920. Ich spreche hier gerade im Studio mit dem Autor Tobias Barth. Der Titel verrät es bereits, Das Massaker von Mechterstädt, Marburger Chorstudenten und die Morde von 1920. 15 Arbeiter wurden in dem kleinen thüringischen Dorf Mechterstedt ermordet. Passiert ist das Ganze im Nachgang des gescheiterten Kapp-Putsches. Aber wie kam es denn dazu, dass Marburger Studenten bei einem kleinen Dorf in Thüringen Arbeiter gefangen nehmen und dann auch schließlich ermorden?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, die sehr viel erzählt über diese doch sehr wirren und auch aufgepeitschten, aufgeheizten Zeiten, kurz nach der Revolution 1919. Tatsächlich, Marburg war eine Studentenstadt damals. Dort haben eigentlich die Söhne der Eliten studiert, also letzten Endes Leute, die viele von ihnen tatsächlich auch im Feld gewesen sind im Ersten Weltkrieg, entsprechend militarisiert, möglicherweise auch traumatisiert, mal in Klammern gesprochen. Aber Tatsache war, dass sie um 1920 in ihrer Haltung eigentlich republikfeindlich waren, in der überwiegenden Mehrheit. Die Burschenschaften hatten dort einen großen Stand in Marburg. Es gab da sehr viele schlagende Verbindungen auch. Und all diese jungen Männer waren tatsächlich in ihrer Mehrheit republikfeindlich und auch bereit, die junge Republik zu stürzen mit Waffengewalt. Dann kam die Situation, dass sozusagen Noske, der SPD-Reichswehrminister, er hat aufgerufen, Freikorps zu gründen. Die sollten eigentlich die Republik schützen. Und das haben sie benutzt, die Marburger Studenten, um sich zu formieren. Sie haben also Borislav von Selchow, einen ehemaligen Reichswehroffizier und Dichter, zu ihrem Kursführer bestimmt. Und haben sich eben dann Waffen besorgt, ganz legal sozusagen, nachdem sie es vorher schon illegal getan hatten. Und wollten sozusagen dem Aufruf folgend die Republik schützen gegen den vermeintlichen Terror von links. Und auf der anderen Seite diese Situation ausnutzen, um sozusagen dann weiterzugehen und den Putsch gegen die Republik zu wagen. Das haben sie organisiert und gemacht. Dann kam tatsächlich der Kapp-Putsch. Und wenige Tage später wurde der ja durch diesen größten Generalstreik in der deutschen Geschichte niedergeschlagen. Und das hat sie sehr, sehr geärgert. Ich zitiere mal hier den Selchow aus seinem Tagebuch. Schwarz, Rot, Gold, die Juden, die Kapitalisten, die Liberalisten, die Versailles-Unterzeichner, diese ganze elende knechtische Brut hatte gesiegt. Ja, sie wollten sich damit nicht zufrieden geben und sind dann trotzdem losmarschiert von Marburg aus nach Thüringen, weil in Gotha hatte die USPD-geführte linke Mehrheit tatsächlich sozusagen während dieses Kapp-Putsches formiert, dort auch aufgeräumt, wenn man so sagen will, gegen die Putschisten. Und das galt nun diesen Marburger Studenten als ein bolschewistischer Aufstand und ein spartakistischer Aufstand, den man niederschlagen musste. Und sie sind mit 2000 Leuten tatsächlich losgezogen von Marburg in Richtung Thüringen. Und unterwegs, kurz hinter Eisenach, liegt eben diese Gemarkung Mechterstedt. Ja, auch das wieder eine komplexe Geschichte. Dort war es so, dass eben während des Kapp-Putsches Arbeiter aufgerufen von dieser Gothaer Republik sozusagen losgezogen waren und Teilnehmer des Kapp-Putsches nachträglich entwaffnet hatten. Gegen Quittung haben sie von Jägern, Förstern, Polizisten, Pfarrern und so weiter, Pfarrern vielleicht weniger, aber gut, die Waffen eingezogen. Von Leuten, die die schwarz-weiß-rote Fahne gehisst hatten während dieses Kapp-Putsches. Das ging mancherorts sicherlich nicht ganz friedlich ab. Darüber sind die Berichte sehr unterschiedlich. Aber gut, man kann sich vorstellen, wenn da irgendwie 50 Leute vor der Tür stehen und so, dann musste die Waffe abgegeben werden. Das wurde quittiert. Die Waffen wurden ordnungsgemäß in ein Rathaus in Thal, das ist dort auch bei Rula, abgegeben, eingeschlossen. Und die Leute haben sich wieder zerstreut und sind ihrer Arbeit nachgegangen. Wenige Tage später kam nun dieses Studentenkorps an und hat nun die vermeintlichen Rädelsführer gesucht, die sich schon alle wieder sozusagen zerstreut hatten. Sie haben dann die Ortschaften durchkämmt, 40 Leute verhaftet, 25 nach Verhören wieder freigelassen, 15 behalten. Und diese 15 sollten dann überführt werden nach Gotha, wohin das ganze Korps weiter marschiert ist. Und am Morgen des 25. März 1920 wurden diese 15 Leute hinterrücks erschossen, angeblich auf der Flucht. Ein Muster, was sich dann sozusagen über viele Jahre bis in die NS-Zeit hinein wiederholte, dieses berühmte auf der Flucht erschossen.
Und das Massaker hat ja unterschiedliche Dimensionen. Zum einen jetzt Zitat an sich, ausgeübt durch so nationalistische und völkische Studierende. Und zum einen aber auch der Umgang später mit der Tat, denn die löste ja sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Wie wurde denn in der damals noch vergleichsweise jungen Weimarer Republik auf die Morde geblickt?
Ja, der Skandal begann eigentlich hinterher. Also mal abgesehen davon, dass diese Mordtaten natürlich ein ungeheuerlicher Skandal sind. Man muss auch sagen, das war im Grunde genommen nach dem Mord an Liebknecht und Luxemburg 1919 das erste große politische Mordereignis, was dann wirklich zu großen Justizgeschichten auch führte. Es gab einen Prozess im Juni vor einem Militärgerichtshof, quasi intern die gleiche, wenn man so will, Reichswehrkompanie, die dieses Freikorps aufgestellt hatte oder dem das zugeordnet war. Da wurde untersucht. Mit Freisprüchen endete das. Im Dezember 1920 gab es dann ein anderes Gericht, was dann nochmal das nach Revisionsbemühungen aufnehmen musste. Auch dort wieder Freisprüche und das Ganze nochmal 2 Jahre später. Und das Spannende ist tatsächlich, so, und da kommt dann Tucholsky ins Spiel, der dann eben zum Beispiel dieses Marburger Studentenlied umgedichtet hatte. Man muss sich das vorstellen, das war damals natürlich ein total bekannter Song. Das ist wie wenn heute im Stadion, da weiß ich nicht, wo war das denn neulich, in Dortmund oder wo die Massen dann riefen, die Sachsen sollen sich impfen. So ein bisschen ist das, wenn Tucholsky das sozusagen umdichtet, dieses Marburger Studentenlied. Und er hat eben verschiedene Gedichte dann, er war ja selber auch Jurist, geschrieben und das Ganze auch in Prosatexten in der Weltbühne oder in Berichten kommentiert und sich immer wieder sehr empört. Und tatsächlich war damals schon vollkommen klar, das ist Klassenjustiz, die hier läuft. Und das Verrückte ist, dass wirklich jetzt mit dem zeitlichen Abstand von vielen, vielen Jahren, fast 100 Jahren, es Literatur dazu gibt. Dietrich Heiter, die Massaker von Mechterstädt. Herr Heiter ist Historiker, hat in Marburg studiert, hat sich explizit mit den Burschenschaften beschäftigt und hat also wirklich den Nachweis antreten können, im Detail, wie diese Prozesse beeinflusst worden sind. Also zum Beispiel ist ein Foto verschwunden, was die Leichen der 15 Männer zeigt, wo also ganz eindeutig daraus hervorgeht, dass sie eben Kopfschüsse in den Hinterkopf hatten. Deswegen auch diese Passage, man kann auch rückwärts flüchten sozusagen, ne? Und dieses Foto ist einfach verschwunden aus den Akten. Das war im zweiten Prozess schon nicht mehr auffindbar. Und das Allerstärkste, was Heiter gefunden hat, war ein Bericht, der eben damals noch gar nicht öffentlich sein konnte, nämlich die Tagebuchaufzeichnung eines der Verteidigers der Angeklagten, wo also ganz eindeutig daraus hervorgeht, dass es Absprachen gab zwischen ihm und den Staatsanwälten, wo nachvollziehbar ist, wie Protokolle gefälscht werden, wie durch Kleinigkeiten in der Formulierung sozusagen eine andere Tendenz suggeriert wird. Ein hochspannendes Dokument. Und das alles hat also Dietrich Heiter minutiös aufgearbeitet in Zusammenarbeit mit Adelheid Schulze, die vor Ort in Thal quasi die Ortschronistin ist. Eine großartige Arbeit und wir haben das als große Ehre empfunden, das sozusagen ins Radio zu transportieren, weil ich meine, so ein Buch, das erreicht, ich weiß es nicht, eine 3000er Auflage oder sowas oder vielleicht auch mal 5000. Und im Radio hat man dann doch, keine Ahnung, 22 Uhr abends bei MDR Kultur. MDR Kultur hat das produziert. 10.000 oder 20.000 Hörer, dann wird es vielleicht nochmal von einem anderen Sender übernommen und ist dann auch in der wunderbaren ARD Audiothek, wo es dann tatsächlich auch nochmal über einen langen Zeitraum nachgehört werden kann.
Kurzer Zeitsprung, wir springen einmal in die Gegenwart. Mittlerweile erinnert seit rund 3 Jahren auch in Marburg ein Gedenkstein an die Morde von Mechterstädt. Für eure Recherche wart ihr sowohl in Marburg als auch in der Umgebung von Mechterstädt. Was für einen Eindruck habt ihr da denn gewonnen? Wie wurde oder wie wird den Morden erinnert?
Ja, das ist schon sehr eindrücklich. Also in Thal, das ist der Friedhof dort, wo die 15 begraben liegen, ein Ortsteil von Rula, nicht weit weg von Mechterstädt. Die Einwohner waren eben, also die Betroffenen waren meistens Bürger von Thal und sind dann eben deswegen dort begraben worden. Mechterstädt ist so, weiß ich nicht, 7 Kilometer entfernt oder sowas, wo dann diese Morde passierten. Da treffen sich also tatsächlich jährlich da kommen Leute aus Marburg, die das sozusagen dort aufarbeiten, die das auch erreicht haben, dass jetzt endlich 2019 da diese Gedenktafel erreicht wurde. Und man muss sich vorstellen, das ist wirklich ein jahrzehntelanger Kampf gewesen, weil natürlich in Marburg auch die Burschenschaften bis heute das bestreiten, dass das eben Morde gewesen sind. Und es ist wirklich ein politischer Kampf gewesen, dort also für eine andere Erinnerungskultur zu sorgen. In Thal selbst muss man sagen, ist es natürlich auch so, dass die Erinnerung sich gewandelt hat. Dort war es eher so, dass dann zu DDR-Zeiten das hohe Lied der kämpferischen Arbeiter gesungen wurde. Und die Adelheid Schulze, die dort die Ortschronistin ist, die zeigte mir zum Beispiel so eine Tafel, die auf dem Dachboden des kleinen Museums steht, aus den 60er Jahren aus der Schule, wo sogar das Datum falsch ist dieses Tages. Das ist nämlich der 18. März. Der 18. März war der Beginn des Kapp-Putsches. Das spielte gar keine Rolle, dass die am 25. umgekommen sind, weil man wollte eigentlich die ganze Geschichte erzählen. Das waren eben kämpferische Arbeiter und fertig. Und es wurde zu DDR-Zeiten eben auch, da gab es dann immer so, gibt es auch einen Dokumentarfilm drüber aus DDR-Zeiten, da kamen dann immer die NVA-Soldaten und erklärten eben, der Friede muss bewaffnet sein und so weiter und so fort. Also man hat das sehr ideologisiert, sag ich mal. Und auch das war für uns ein großes Thema. Das macht die Sache natürlich so komplex, wie einerseits diese juristischen Auseinandersetzungen, die komplexe Vorgeschichte und dann auch noch sozusagen die erinnerungskulturelle Nachgeschichte. Das sind alles schwierige, komplexe Themen, aber es ist so gut und wichtig, sich einfach auch in dieser Differenzierung damit beschäftigen zu dürfen und das eben auch einem Publikum nachzutragen, dass uns das wirklich ein Anliegen war.
Wer mehr wissen möchte zu dem historischen Kontext rund um die Morde an Mechterstedt, erfährt dies heute Abend im Literaturhaus. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Frage zu der Reihe Aufhorchen. Was können wir denn für die nächsten Male erwarten? Was wird denn bei den nächsten Malen gezeigt?
Ja, die nächste Veranstaltung ist am 25. April. Da kommt Robert Dobe, ein in Halle studiert habender Philosoph ehemals und jetzt Dokumentarfilmer, der jetzt in Berlin lebt. Und Robert Dobe hat für den Südwestrundfunk ein Stück gemacht über Züge, die aus Tschernobyl kommend mit Ware, was auch immer, Getreide oder ich weiß es nicht genau, nach Ostdeutschland gekommen sind und die an der Grenze zu Polen dekontaminiert wurden von NVA-Soldaten, die überhaupt nicht wussten, was sie da machen und die dort einfach in großer Unverantwortlichkeit der Strahlung ausgesetzt wurden. Eine Nebengeschichte sozusagen zu diesem ganzen Komplex Radioaktivität, Atomkraftnutzung und ich glaube dringlich auch wieder heute erzählt zu werden.